Heute bei «Apropos» das Leben riskieren für die Kunst.
The moment when I started using the body, it was such an enormous satisfaction that I had and that I can communicate with the public that I never could do anything else.
Die Marina Abramović ist die bedeutendste Performance-Künstlerin der Welt. Sie hat sich schon eine Pistole an den Kopf setzen, sich nackt gezeigt, bevor das ihre zweite Influenz gemacht hat. Sie hat während dem Krieg auf dem Balkan an der Biennale eine Woche lang blutige Rindknochen geputzt. Die Marina Abramović geht mit ihrer Kunst an die Grenzen und sie geht darüber raus. Ab dieser Woche ist im Kunsthaus in Zürich eine grosse Retrospektive von ihr zu sehen. Der Andreas Tobler, Kulturredakteur beim Tagesanzeiger, hat die Künstlerin in New York besucht und war ziemlich beeindruckt. Heute ist er bei uns im Studio und erzählt davon in der neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Andreas.
Hallo Philipp.
Andreas, heute geht es um Kunst bei «Apropos». Für all die, die Marina Abramović nicht kennen, denen wollen wir ein bisschen das Gefühl für sie geben. Und das machen wir, indem wir eine ihrer berühmtesten Arbeiten anschauen. Die heisst «The Artist is Present». Und genau das war sie. Sie ist an einem Tisch gesessen und war präsent. Besucherinnen und Besucher der Performance konnten ihr vis-à-vis sitzen und irgendetwas machen. Inwiefern steht die Aktion für die Marina Abramović?
Das ist tatsächlich eine bezeichnende Arbeit für sie, weil bei der Marina Abramović steht die Erfahrung abseits vom Alltag total im Zentrum. Eigentlich ist das ja total banal, oder? Zwei Menschen sitzen sich gegenüber und schauen einander einfach an. Also, Marina Abramović hat sozusagen offeriert, dass die Leute sie anschauen können. Und mit diesen Leuten ist ganz viel passiert, die gegenüber gesessen sind. Es sind Tränen oben runtergelaufen, sie haben gelacht, es ist ihnen gut gegangen, es ist ihnen ganz viel aufgewühlt worden. Und das ist doch irgendwie verrückt, oder? Also, wie viel da anscheinend noch möglich ist, ab all dem, was wir total funktional machen, jeden Tag, wir stehen auf, wir gehen arbeiten, dann gehen wir wieder heim, dann machen wir das, was wir Freizeit nennen und so. Aber anscheinend gibt es da ganz vieles, was in uns schlummert oder noch entdeckt werden kann. Und selbst in so einer einfachen Situation, wie einander gegenüber sitzen und einander anschauen, wird von dem schon mal etwas ausgelöst.
Eigentlich völlig banal, aber vielleicht genau wegen dem auch ziemlich spektakulär.
Total. Also eben, das war auch ein riesen Hit gewesen. Also die Leute sind bei dem Museum of Modern Art in New York irgendwie um die Häuserblock angestanden, um der Marina Abramović gegenüber zu sitzen. Und natürlich war sie der Star schon dort gewesen. Also das hat ein bisschen so den Celebrity-Charakter. Also wann kann man schon mal an einem Weltstar gegenüber sitzen und dem begegnen. Aber eben, mit den Leuten ist dann viel mehr als das passiert, dass sie so ein bisschen den Celebrity haben können abfischen. Also es sind da anscheinend ganz viele verdeckte und verborgene Emotionen aufgebrochen worden.
Wir fangen jetzt bei ihrer Geschichte ganz am Anfang an, bevor sie eine berühmte Künstlerin war. Die Marina Abramović ist in Jugoslawien geboren worden, kurz nach dem Krieg.
Genau, ja. Kommt in eine Familie rein, die eigentlich sehr nahe ist zum Tito-Regime. Hat er von dem profitiert, also denen geht es sehr gut, ökonomisch. Und könnte das Kind auch fördern. Also das ist dann mal klar, dass das Kind in Kunst unterrichtet wird, auch anfängt zu malen und so. Und dann auch in einen institutionellen Kontext hineinkommt, wo plötzlich auch der Aufbruch erlebt wird. Also die Studierenden, die hören da, dass da im Westen einmal so ein Sachen ausprobiert wird, wo man jetzt auch ausprobieren und an der Kunstschule, wo sie ist, dort werden dann auch die ersten Performances gemacht von ihr. Und ist eigentlich da in den späten 60er und frühen 70er total am Puls von der Zeit. Als Frau ein bisschen eine besondere Rolle dann natürlich. Also es ist dann auch relativ stark männerprägt, die ganze Performance-Szene, wo sie dann auch später reinkommt. Also ist dann da auch mal bei diesen Orgien- und Blutritual vom Hermann Nitsch dabei, macht dort auch mal mit und findet aber, das ist nicht ihres. Sie muss noch etwas Eigenes entwickeln. Und das macht sie dann.
Was ist das eigentlich überhaupt genau, Performance-Kunst, die jetzt dort in den 60 und 70 Jahren anfängt?
Es ist nicht Theater, also es wird nicht Text oder nicht Rollen gespielt, sondern ich versuche eigentlich aus einer Situation heraus mal auszuloten, was ist da eigentlich alles Mögliche, wenn wir einfach mal von dieser Situation ausgehen können und mal die Grenzen austesten, oder? Und da gibt es dann einfach von ihrer Performance, die hast du ganz am Anfang erwähnt, wo ihr dann eben Pistole an den Hals gesetzt wird, dass man einfach mal Besucherinnen und Besucher von einer Performance einfach mal 70 Gegenstände gibt und mit Marina Abramović das gemacht hat, dazu geschrieben hat, ich bin das Objekt und ich übernehme die Verantwortung für das, was ihr mit mir macht. Und dann war die Frage gewesen, ja, was machen denn die Leute mit einem, wenn man 70 Gegenstände, darunter sind Ketten, eine Rose, so eine kleine Peitsche und eben die Pistole mit der Patrone gelegt. Und das Erschreckende vielleicht ist dann, dass nach ein paar Stunden dann tatsächlich Menschen sehr viel mit ihr gemacht haben. Also sie mal ausgezogen, die Kleider vom Körper geschnitten und eben dann die Pistole an den Hals gesetzt haben. Also ihre die Hand gedruckt und an den Hals gesetzt haben.
Ist immer klar gewesen, dass das ihre Art von Kunst ist?
Ich glaube, es hat sich sehr stark so entwickelt, dass dann wirklich klar war, dass sie das machen muss. Ja. Und dass das für sie das Richtige ist. Und das sagt sie auch heute noch. Also sie sagt auch heute noch mit über 70, sagt sie, im Moment von diesen Performances, dann ist es für sie so der eigentliche Moment, wo alles passiert.
Jetzt kommt die schlimme Frage, Andreas. Was ist an dem Kunst?
Ich glaube, Kunst ist immer das andere. Das, was im Alltag eben nicht möglich ist. Und das ist so, wenn man Gedicht liest, das ist eine auch geformte Sprache. Das ist, wenn man einen Roman eintaucht, dort sind erfundene Figuren drin. Und so ist das halt eben auch da. Also da machen wir ja Sachen, die man sonst nicht macht. Und die Behauptung jetzt von der Performance-Kunst ist dann, dass das ja darauf hinweist, dass da in unserem Leben noch ganz viel mehr möglich wäre, wo wir uns nicht zutrauen, wo wir irgendwie Scham besetzt haben oder was auch immer, vielleicht auch von einem Wirtschaftssystem verunmöglicht werden, dass wir da an mehrstündigen Performances sind und 3 Monate lang im Museum of Modern Art sitzen und Leute uns gegenüber sitzen.
Diesen Freitag fängt in Zürich eine grosse Retrospektive an von Marina Abramović. Du hast sie wegen dem in New York besucht und bist ein bisschen nervös gewesen.
Ja, definitiv. Es war aber nicht das erste Mal, als wir uns getroffen haben. Ich hatte schon mal die Möglichkeit, sie 2018 zu treffen. Und dort war ich richtig nervös. Also habe ich wirklich... Man hat so Respekt, oder? Also das ist, muss man sich vorstellen, das ist eine Künstlerin, die inzwischen fix zur Kunstgeschichte gehört. Und anders als Joseph Beuys oder Andy Warhol oder viele andere, die auch zu dieser gleichen Neo-Avantgarde gehören, wie Marina Abramović, die sind ja alle tot. Die kann man nicht mehr treffen. Die kann man nur noch im Museum ihre Werke anschauen oder Videos davon schauen. Und sie lebt noch. Und natürlich hat man auch Respekt, wenn man nicht weiss, wie sie ist im ersten Moment. Also man denkt, die ist so radikal in ihrer Arbeit, die ist sicher auch total krass und herausfordernd im Gespräch. Also als Schulni erlebt man immer wieder Leute, die dann sich so ein bisschen unangenehm nehmen, dass man in die Enge gedrängt wird oder so. Und das Schöne bei ihr ist, das ist es überhaupt nicht.
Ist sie nett?
Sie ist total cool. Und wirklich, jetzt, das ist so ein blödes Wort dafür, aber es gibt wenig Leute, die so tiefenentspannt sind wie sie. Und was ich glaube, einfach die Begründung ist, sie hat alles schon mal gemacht und alles erlebt. Sie hat all die krassen Eskalationen in den 70er Jahren mit Drogen, die sie zwar selber nicht genommen hat, aber natürlich viele aus ihrem Umfeld, von harten, toxischen Männlichkeit, die sich wirklich Männer wie Idioten benommen haben, um jetzt nochmal ein Netzwort für zu verwenden. Und natürlich auch all die ganze Kunst, die sie gemacht hat. Und also sie hat es einfach gar nicht nötig, um irgendwie noch etwas zu behaupten in dem Moment, sondern sie weiß ja, was sie gemacht hat. Und das macht sie so angenehm mit ihr, weil man kann mit ihr über alles reden, was sie gemacht hat und was sie zu gewissen Sachen denkt.
Wie lebt sie in New York? Wo hast du sie besucht?
Ihre New Yorker Dependance, und das ist ein Apartment in Soho, also in einem wahnsinnig teuren Ort. Und ich habe vorab tatsächlich geschaut, was denn die Wohnung würde kosten. Und bin dann schon ziemlich verschrocken, weil sie ist anscheinend mal für 6 Millionen Dollar zum Verkauf gewesen. Die Wohnung selber, da darf man sich dann nicht irgendwie allzu viel vorstellen. Das ist ein Apartment, das zwar grosszügig ist, aber so grosszügige Apartments gibt es auch im Seefeld und in Oerlikon.
Mm. Sie hat Geld gemacht mit den Häusern, oder?
Genau.
Now my lectures are very well paid. I do the workshops. I sell the performance, I sell the work. But my main money, which I made, it was not from the, it's my biography, it's an entire paragraph about that. I bought a squat house in Amsterdam and it took me 25 years to restore. And I sell for 4 million and I bought 2 houses. I bought this one and I bought the country one.
Das Geld hat ihr viele Freiheiten ermöglicht. Es hat auch die Freiheit ihr gegeben, sich sehr auszuprobieren in der Kunst. Wir haben angefangen mit «The Artist is Present». Das war ja schon eine Arbeit, die sie gemacht hat, die sie schon sehr berühmt war. Kannst du mir andere Arbeiten von ihr schildern, die vielleicht aus einer Zeit kommen, wo sie noch nicht so die Welt stark war?
Ja, also was man vielleicht dazu muss sagen ist, also sie hat sich natürlich immer die Möglichkeit rausgenommen, um frei zu sein. Und ganz am Anfang war das überhaupt nicht so, dass sie Geld hatten, sondern im Gegenteil. Also sie und ihre damalige Partner, der Ulay, das ist ihre wichtigste Lebens- und Arbeitspartner, die haben total einfach gelebt. Also die haben dann mal in einem Bus, in so einem Ferienbus, haben die mal längere Zeit gelebt und so ein bisschen wie prekäre Hippies, aber frei. Und die Freiheit hat sie sich bewahrt, oder? Weil häufig ist ja Richtung nicht unbedingt, Richtung bringt auch Verpflichtungen mit und so. Und auch ein Weltstar sein heisst, viele Termine zu haben. Und ich glaube, das hat sie sich bewahrt und sie erinnert sich auch nicht nur im Gespräch daran, sondern ich glaube auch jeden Moment daran, woher sie kommt und dass sie in den ersten 5 Jahrzehnten von ihrem Leben ganz anders gelebt hat als heute, wo sie in New Yorker Dependance und in Upstate noch eine sehr grosse Villa hat. Und ich habe jetzt schon den Ulay erwähnt. Mit ihm zusammen hat sie dann tatsächlich mal mehrere Sachen ausprobiert. Und eine von den ikonischsten Arbeiten, die es von ihr gibt, das ist die, wo der Ulay einen Bogen spannt, der direkt auf ihr Herz gerichtet ist. Er hat den Pfeil in der Hand und sie den Bogen. Und wenn einer von den beiden würde loslassen, wäre sie tot.
Und wie lange haben sie sich denn so in Schach gehalten?
Mehrere Minuten lang. Und eben nur das kleinste Abschlüpfen oder auch wenn Kräfte nachgelassen hätten, dann wäre es passiert gewesen.
Die letzte Arbeit, die sie mit ihm gemacht hat, ist auch sehr interessant, oder?
Genau, also das war eine sehr intensive Liebes- und Arbeitsbeziehung gewesen. Und 1988 haben sie beschlossen, dass sie auf der chinesischen Mauer einander entgegengehen. Also wirklich von den äußersten Enden. Und sind da mehrere Wochen entlang gegangen. Wo sie sich dann auf einem Bergpass getroffen haben, haben sie gesagt, was ist es jetzt gewesen? Wir trennen uns beruflich wie privat.
Und dann war es fertig?
Nicht ganz. Also es hat dann noch einen ziemlich intensiven Streit gegeben um die Rechte an diesen Performances. Also weil plötzlich ist dann natürlich die Frage, oder? Ich meine, Performance-Kunst ganz am Anfang, wo sie angefangen haben, ist das natürlich so in kleinen Kellern und in Garagen hat man das mehr oder weniger gemacht gehabt. Und plötzlich ist die Performance-Kunst findet die in Museen, in Büchern und überall statt. Und plötzlich kann man das bis zu einem gewissen Grad auch wieder verkaufen, indem man es neu aufführt oder die Rechte vergibt und so. Und um das hat es dann nachher einen Streit gegeben. Und das war dann einfach Gericht gewesen. Und sie hat dann im Gespräch gesagt, zuerst hätte sie sich umbringen in diesem Zeitpunkt. Und nachher hat sie sich aber dann verziehen. Aber es war sehr stürmisch und sehr intensiv gewesen. Und die Medien haben von dem auch sehr viel mitbekommen. Mm.
Es hat wie keine Grenzen gegeben, auch für die Medien. Man hat auch die zwei immer wieder nackt gesehen. Nacktheit ist ein grosses Thema in ihrer ganzen künstlerischen Laufbahn, oder?
Ich glaube, das Nacktheit ist vor allem das Thema für uns. Für sie selber ist das einfach etwas, wo man sich dann auf so früher mal frei gemacht hat und dass man sich mal zeigt und auch Fotos bis auf heute verewigt ist. Also aber am Ende gibt es auf hunderten Fotos nackt und dass das die Leute bis heute noch so herausfordert, ist doch eigentlich erstaunlich, oder? Und das ist auch das, was sie mir dann im Gespräch erzählt hat. Also sie hat mal mit einem holländischen Journalist zusammen ein Interview geführt gehabt. Und der hat dann gesagt, ja, ihm sei es so ein bisschen unwohl, wenn er die Sachen von der Marina Abramović sieht. Also es gibt eine Arbeit, die heisst Luminosity und das hat auch Marina Abramović früher selber gemacht gehabt. Das ist auf einem Velosattel eine nackte Frau an einer Wand, wo ihre Arme und Beine so ausstreckt, also wirklich total exponiert ist. Plus minus kann man sich den Körper wie ein Objekt anschauen. Dann hat er gesagt, ja, das ist irgendwie ein bisschen unwohl, er giggelt ein bisschen wie ein kleines Kind und irgendwie macht es etwas mit ihm, was ihm nicht gefällt. So. Dann hat sie gesagt, ja, also bitteschön, wir sind im 21. Jahrhundert und wir haben immer noch das Zitat «Shitty Problem mit der Nacktheit». Er soll doch endlich mal aus seiner Komfortzone rauskommen. Und er hat sich dann abgezogen und hat das Interview mit ihrer nackt geführt.
Ich sehe jetzt auch, warum du bist Angst gehabt vor dem Treffen mit ihr, oder?
Ja. Er hat das ja zum guten Glück für uns alle schon mal gemacht. Wir müssen das nicht mehr machen. Auch das gibt es nämlich auf Video verewigt und erstaunlicherweise auf YouTube zum Anschauen. Und sie hat mir dann noch ein SMS von ihm gezeigt, wo er dann drinnen schreibt, sie hat ihm die Sicherheit gegeben in dem Moment, dass er das machen kann und dass er das auch irgendwie kann geniessen im Sinne von die Erfahrung wirklich mal machen, was das bedeutet, nackt vor der Kamera und so ein Interview zu führen. Und sie hat dann gesagt, das zeige ich eben, was eine Möglichkeit für ihr ist, sie kann Menschen befreien.
Hm. Ist sie eine politische Künstlerin?
Ja, in einem ganz anderen Sinn, als man es heute vielleicht meistens so denkt. Also heute hat man ja so das Gefühl, Künstler müssen so Statements machen, die so eins zu eins dann sich in die politische Berichterstattung einfügen. Und bei ihr ist das halt ganz anders. Also sie möchte halt immer so das Dritte machen. Oder? Also wenn es zwei Parteien gibt, die gegeneinander stehen, jetzt wird es zuletzt im Nahostkonflikt, die Leute, die pro-palästinensisch sind, oder die Leute, die halt sehr stark für Israel sind. Und da hat sie im Glastonbury Festival in dem Sommer hat sie das gemacht, hat sie eine Intervention, sagt sie dem, gemacht, eine politische Intervention auf der Konzertbühne vor 250'000 feiernden, trinkenden, was auch immer nehmenden Leuten, hat sie sich als lebensgroßes Peace-Zeichen, als Friedenssymbol gezeigt. Sie hat sich ein Kleid von einem Designer schneiden lassen, wo es ausgefaltet eben aussieht, wie wenn ihre Arme und ihre ganzen Körper ein Peace-Zeichen bildet. Und sie hat dort gesagt, dass man jetzt in dem Moment mal etwas anderes probieren, als irgendwie zu demonstrieren. Weil Demonstrationen führen wieder zu weiteren Demonstrationen, wie auch Krieg zu weiterem Krieg und Hass zu weiterem Hass führt. Machen jetzt mal etwas anderes in dem Moment. Die Leute sollen die Hand auf die Schultern von ihrer Nachbarin und ihrem Nachbarn legen und sollen doch mal den Leuten, die neben ihnen stehen, bedingungslose Liebe schenken.
Und das hat geklappt?
Es hat insofern geklappt, dass die Leute das alle gemacht haben. Und das ist doch irgendwie noch ziemlich bezeichnend, irgendwie auch schön.
Und das lange 7 Minuten lang.
Genau, ja. Leute, die unruhig sind, Leute, die sonst nach ihrem Handy greifen oder nach ihrer Bierflasche oder was auch immer, haben das durchaus gemacht und sind bereit dazu gewesen.
In ihrem Buch geht es immer um Grenzen. Eine körperliche Grenze hat sie gerade kürzlich unfreiwillig erlebt. Sie hat ein Aneurysma gehabt.
You know, all my work, I always get control how far I can go.
Yeah.
This was not big control.
Okay.
It was not control. You could not control. That's something that death can come any minute. This big, big, how you call it, lecture to me.
Genau, und an dem Aneurysma ist sie fast gestorben. Sie hat mit dem Gespräch gesagt, die Ärzte haben ihr gesagt, die meisten, die das haben, überleben das nicht. Sie schon. Sie sehen halt das Wunder.
6 weeks in intense care. And doctor told me that everybody else died from this, and I didn't, and a miracle. So then I had the biggest show of my life.
Aber es ist immer das schön. Also irgendwie, manchmal, wenn man das so zitiert, wirkt das so ein bisschen blöfferig oder so. Aber im Gegenteil, es ist irgendwie so schön, dass jemand mit so einem Selbstbewusstsein so ein Leben kann leben und kann da sein. Und ich glaube, all das, was sie macht, ist nur darum möglich. Mhm. Und für andere dann ja immer auch ein anderes Geschenk, weil es einfach etwas ist, was sonst niemand macht.
Was hat die Erfahrung mit ihr gemacht?
Es hat sie nochmal sehr stark bestärkt, ihrem Lebenswillen. Also, das hat schon mal vorher gehabt, als ich sie 2018 getroffen habe. Sie ist jemand, der wahnsinnig positiv dem Leben gegenübersteht. Oder wo zwar vieles erlebt und vieles sieht, wo sie findet, das ist echt nicht gut. Die Kriege, die Konflikte, sei es privat oder natürlich auch vor allem politisch. Aber wo das alles noch einsaugen will, wo das durchleben und auch sagt, sie möchte unbedingt über 100 werden. Was war schön gewesen im Gespräch, hat sie gesagt, kürzlich sage ich ja, Dr. Ruth, die Sexologin, gestorben und die hat ja die 100 nicht geschafft. Und so. Sie will jetzt das machen, sie ist jetzt wirklich da sehr interessiert, das mal zu machen, über 100 zu werden.
Nobody this woman make 100. I want to be over 100. I'm really interested. But I have this problem with my knee, so we'll try to fix it.
Yeah.
But I really love life.
Wie alt ist sie denn jetzt?
77.
Okay, dann hat sie noch einen Moment. Was sind ihre grossen nächsten künstlerischen Pläne?
Das ist sicher die Retrospektive. Die war vorher schon in London, kommt jetzt nach Zürich und geht nachher noch weiter. Und dann hat sie aber auch noch ganz viele andere Projekte. Also, sie hat noch so ein Ritual, das sie total beschäftigt, aus dem 14. Jahrhundert. Das ist so, dass wenn es Fluten nicht gegeben hat, also wenn es die ganze Zeit geregnet hat und die Ernten abgesoffen sind, dann sagen die Frauen aufs Feld, Junge und Alte, und haben ihre Röcke gehoben und haben ihre Vulven gezeigt, um Götter abzuschrecken und davon abzubringen, dass weiter Regen kommt. Und das Ritual möchte sie gerne auf die Bühne bringen, mit 24 Frauen, 4 Stunden lang.
Okay.
You're talking about the old rituals. There is an old ritual in 14th century. If the rain comes and there will be floods and nothing absolutely to eat for the village, that every woman from the village, young to the oldest one, come to the field, leave the skirts, show vaginas to scare the gods to stop the rain. This is for me not pornography. This is for me incredible, the power of vagina. So I go staging this with 24 women, 4 hours showing vaginas.
Du hast gesagt, Andreas, als nächstes kommt sie eben in die Schweiz mit ihrer Retrospektive nach Zürich ins Kunsthaus. Was hat sie für einen Bezug zur Schweiz? Hat sie überhaupt einen?
Ja, also sie kennt das Land und sie hat den Eindruck, dass die Schweiz durch all die Berge und die Täler, dass die Schweizer in den Horizont nie sehen. Und darum so in dieser Enge so ein bisschen eingekastet sind und hat dann auch so ein bisschen spöttisch gemeint, ja, also hohe Suizidrate, ob ich das dann wüsse oder ob ich das einfach nur verdränge, dass es das gäbe. Und natürlich die Klischees, die es gibt. Oder? Meine, die Schweizer sind arbeitsam, arbeiten die ganze Zeit, um irgendwie Geld zu machen und sich teure Wohnungen zu leisten. Dort möchte sie halt etwas dagegen setzen.
And I really love that idea, because I think Swiss people are, you know, my theory was Swiss, that it's very difficult. There is also depression, there is also suicide. You have lots of problems. And one of the reasons for me is the cities are always in the valley, and you have just mountains around you. So the all energy is kind of concentrated. You really don't see the horizon.
Und darum gibt es jetzt in dieser Zürcher Ausstellung gibt's am Anfang so einen Dekompressionsraum. Also alle, die dort hingehen, müssen ihre Uhren und ihre Handys, also alle technischen Geräte, abgeben, eingeschliessen. Und dann kann man in einen Raum hineingehen, wo man zuerst mal sich einfach nur auf die Landschaft konzentriert, wo man durch so Sessel, durch eine Glasscheibe dann sieht im Kunsthaus. Und erst dann geht man rein, also wenn man so wie eine Art so ein bisschen abgekühlt ist und mal so ein bisschen beruhigt und entschleunigt ist, dann nachher geht man in die Ausstellung rein und kann dann dort einzelne Werke erleben. Zwei auch, die eben so in dem Performance-Kunstner dieser Zeit entsprechen. Die bekannteste davon heisst Imponderabilia. Das ist auch eine Performance, die sie mit dem Ulay zusammen mal entwickelt hat. Das ist so, da stehen sich ein Mann und eine Frau nackt gegenüber in einem Türrahmen. Und als Besucherinnen und Besucher muss man dort dazwischen. Und die Frage ist halt, wie macht man das? Das macht man ja sonst nicht, zwischen den Nackten sich durchbewegen. Und dann ist auch so die Frage, wem wendet man sich eigentlich zu? Mm. Also jetzt wir als Männer, tun wir uns dem Mann zuwenden oder der Frau zuwenden und warum machen wir das so? Imponderabilia heisst ja eben, dass man sich muss dafür entscheiden. Also das ist, genau. Und das ist doch mal spannend, was man noch erlebt hat.
Was hat man sonst noch gesehen von ihr?
Noch viele andere Arbeiten auch, die nach dieser Zeit, nach der chinesischen Mauer entstanden ist. Also während dieser Zeit, wo sie an dieser Grenze entlang gelaufen ist, hat sie wie auch mal sich so mit den Gegebenheiten am Boden, mit den Steinen angefangen zu beschäftigen. Und also die Frage entstanden ist, was ist das eigentlich so? Das gibt einem ja zum Teil auch Energie, wenn man auf einen Berg hochläuft oder so. Wie kann man das in einen Museumskontext hineinholen? Und dort gibt es dann auch so Arbeiten mit Kristallen, also wo Kraft oder Energie geben können. Das wird jetzt so ein bisschen esoterisch und so, aber eben Kunst ist ja immer das, wo man sich sonst nicht getraut oder zulässt und mal schauen, wie man darauf reagiert. Neben vielen anderen Arbeiten natürlich auch, wo vieles von dem Werk natürlich noch dokumentiert wird, wo wir jetzt vorher darüber gekriegt haben.
Was ich in deinem Text sehr interessant gefunden habe, ist so die Veränderung von der Radikalität von ihr, oder besser gesagt, von den Leuten, die sie ausstellen, von den Museen, die sie ausstellen. Die Arbeit, die du erwähnt hast, mit dem Türrahmen, die ist ja das erste Mal, wann ist das erste Mal ausgestellt worden?
In den 70er Jahren in Bologna.
Und dann haben wir dort müssen durch, es hat keine andere Tür gegeben. Heute in Zürich, wenn man das nicht will, gibt es auch eine andere Tür, habe ich gelesen bei dir.
Da kann man eben durch. Ja, muss das nicht machen. Also man kann sozusagen zuschauen, wie das die anderen machen, muss es aber selber nicht machen.
Ist nicht der ganze Witz ein bisschen vorbei, wenn es eine zweite Tür gibt, ohne die Nackten?
Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Aber die Arbeiten sind ja insgesamt auch andere, oder? Also man muss sich schon immer sehr bewusst sein. Also in den 70er Jahren ist das total neu. Niemand hat das vorher gemacht, erlebt. Das hat es nicht gegeben. Und jetzt, fast 50 Jahre später, ist ja das so gut dokumentiert, an Unis, in Seminaren, ist man mit dem konfrontiert. Viele haben so einen Katalog vielleicht daheim oder das irgendwann im Fernsehen oder was immer gesehen. Die Arbeiten sind anders. Und das ist ja jetzt auch plötzlich in einem institutionellen Kontext staatlich gefördert, mit Geldern und mit Sponsoren und so. Das sind andere Arbeiten. Sie hat aber gesagt, sie könnte natürlich darauf verzichten, oder? Und sagen, die Arbeiten sind nur so gewesen wie in den 70er Jahren, das sind die echten, das sind die Original. Und nur die dort dabei waren, haben das mal erleben. Oder sie entschließt sich und sagt, ich möchte ja trotzdem den Leuten in einem gewissen Sinn die Erfahrungen eine Spur weit ermöglichen. Und dann ist es doch irgendwie schöner oder wichtiger, überhaupt Erfahrungen abseits vom Alltag mal zu ermöglichen, anstatt Dinge drauf zu pochen. Nur das, was in den 70er Jahren gemacht worden ist, ist echt, wirklich und real.
Wer denn heute so eine Karriere, wie sie gemacht hat, so eine radikale, überhaupt nicht möglich?
Ich glaube tatsächlich, ja. Also es ist mir gerade vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, das ist so ein bisschen vorbei, oder? Alle Grenzen sind mal ausgelotet, alles hat man mal so ein bisschen gemacht und so. Aber gerade jetzt, in den letzten Wochen, hat es eine riesige Diskussion gegeben um Sankta. Das ist das Bühnenwerk von der österreichischen Choreografin Florentina Holzinger, wo auch mit sehr viel Nacktheit spielt. Also es sind nur Frauen auf der Bühne, alle sind nackt und hat in Stuttgart für einen riesen Skandal gesorgt, weil da auch so mit dem Körper geschafft worden ist, dass ein kleines Stück Haut rausgetrennt worden ist aus einer Performerin und dann frittiert worden ist auf der Bühne, so eine spezielle Form von der Eucharistie zelebriert worden ist. Und anscheinend sind da 18 Leute im Publikum umgekippt und plötzlich ist das ein Medienskandal und alle denken, was passiert da, das ist ja unglaublich und die Frau Holzinger ist plötzlich berühmt, wie weiss nicht was, zumindest mal in den Medien. Und ich glaube, dass es so viele Leute nochmal bewegt in einer breiten Öffentlichkeit, das deutet darauf hin, dass so eine Karriere sehr wohl nochmal möglich ist, also die Aufmerksamkeit ist da und vielleicht ist sie sogar nochmal nötig, also dass es irgendwann einmal so mir all diesen Nacktheiten und all dem, was irgendwie mit unserem Körper gemacht wird oder gemacht worden ist, dass wir dem vielleicht mal genauso tiefenentspannt können gegenüber sitzen wie Marina Abramović hier im New Yorker Apartment.
Ich nehme mir schwer an, dass du auch ins Kunsthaus gehst. Ich nehme mir schwer an, dass du durch die Tür gehst mit dem Blut und nicht nebendurch. Auf was freust du dich besonders, Andreas?
Es ist wirklich mal, wir hatten es nämlich gar nicht Möglichkeit gehabt in den letzten Jahren, dass mal vor Ort zu erleben. Ich kenne es wirklich auch nur von Bildern und von Videos und von Filmen. Und ich wollte es wirklich mal erleben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie durch die Türen durchgehe. Ich wollte es mir zuerst mal einfach anschauen. Ich bin auch wirklich gespannt, wer ist dort, wer geht dort an, wer macht das überhaupt. Vielleicht denke ich dann auch so, ah ja, das ist jetzt also nicht ganz so, wie ich das vorgestellt habe. Vielleicht ist es ganz anders, vielleicht ist es besser. Ich bin wirklich total offen. Und das muss man, glaube ich, auch sein, wenn man dort reingeht. Man darf sich, glaube ich, nichts vorne, was man dort erlebt, sondern man muss einfach mal sagen, ich mache das jetzt mal. Und vielleicht ist es grossartig, vielleicht aber nicht.
In diesem Fall, im besten Fall, viel Vergnügen und danke fürs Gespräch.
Danke dir.
Der grosse Text von Andreas Tobler über Marina Abramović würde ich sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken. Das war es, unsere aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Media. Diese Folge hat Tobi Holz produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Morgen geht es mit der Spionageserie von Thomas Knell-Wolf weiter. Bis dann. Ciao zusammen.